ARD.
Mario Neumann ist mein Name und in diesem Bremen 2 Podcast kommt alle zwei Wochen eine neue Folge mit einem Menschen, den ich nicht kenne. Eine Stunde reden heißt der Podcast und genau diese Frage steht auf dem Schild, mit dem ich mich auf die Suche nach Gästen mache. Diesmal Walter Derichs aus Bremerhaven, der spontan einen Tom Waits Klassiker ansingt.
It is time, time, time. It's time, time, time. It is time, time, time that you need. Oh, it's time, time, time.
Normalerweise spielt der 81-Jährige dazu noch Gitarre. Wir haben großes Glück, Walter Derichs zuhören zu können. Um ein Haar wäre er als Tellerwäscher nach Amerika ausgewandert. Außerdem sind zu seiner Zeit als Werftarbeiter auch immer wieder tragische, teilweise tödliche Unfälle passiert.
Ich war auf dem Tanker, ging dann runter vom Bord, war an der Dockenkante und hörte nur, dass irgendwas explodierte. Da waren unten Leute, die gearbeitet haben und da ist ja Schweröl drin und das dunstet. Das gibt dann so Gase. Und die haben sich entzündet. Und dann hörte ich nur, dass eine Stichflamme aus der Öffnung kam und fürchterlich gerumst hat. Und dann kam die Feuerwehr und so, aber Gott sei Dank haben sie die rausgeholt.
Wie es damals war, auf dem durch Atomkraft angetriebenen Frachter Otto Hahn zu arbeiten, welche Gedanken sich Walter Derichs zur nationalen Sicherheitslage Deutschlands macht und wie er mit dem frühen Tod seines Vaters zurechtgekommen ist, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Walter Derichs.
Hallo, Mario.
Das ist eine Überfallaktion gewesen jetzt, ne?
Das kann man so sagen.
Du bist da dir nichts durch die Fußgängerzone gelaufen, ja. Mit deiner Einkaufstüte in der Hand. Ich glaube, ein paar Schuhe sind da drin.
Ein paar Schuhe hatte ich mir gekauft eben, ja.
Ja, und dann kommen
wir. War gerade in der Stadt, ich denke, oh, geh mal eben rein.
Und bring
mal Schuhe und so. Ja. Gelegenheit, brauchen die nochmal fahren und so, ne?
Und dann kommen da welche an?
Und dann kommen da welche an und sagst so, hast mal Zeit, ne?
So, und jetzt bist du voll dabei.
Ja, genau.
Ist jetzt amtlich, hast du gesagt.
Ist amtlich, ja.
Die Geschichte deines Lebens, was dich beschäftigt, was dich umtreibt, ja. Du bist in der sogenannten nachberuflichen Phase.
Genau. Ja, das ist gut ausgedrückt.
Hast du noch was am Laufen? Irgendwie geschäftlich? Oder?
Arbeit habe ich genug bei meiner Freundin. Meine Freundin wohnt kurz vor Dorm Neufeld und sie hat einen alten Bauernhof. Der ist fast 200 Jahre alt.
Ui.
10.000 Quadratmeter Grundstück und da haben wir genug zu tun. Vor 3 Tagen, was haben wir heute? Heute ist Dienstag, Sonnabend. Ja. Haben wir 2 Bäume gefällt, die standen an der Straße. Die waren ausgetrocknet schon, mussten weg. Die ich nicht fälle. Ich bin nur immer der, der ein bisschen mitmacht. Also schleppen und Holz hacken. Wir haben einen Ofen da und dann braucht man Holz.
Das ist so. Das muss erst noch durchtrocknen.
Ja, ja, wir haben da so Käfige, da kommt das rein und dann wird das irgendwann, nach 2 Jahren wird das dann in den Ofen gepackt. Und dann wird es warm.
Ist auch eine schöne Wärme, oder?
Ja, Ofenwärme ist das Beste. Das ist besser als Heizung.
Und jetzt ist ja auch Holz ein nachwachsender Rohstoff.
Ja, richtig. Man sollte natürlich nicht irgendwelche Bäume, sie hat allerhand Obstbäume da und andere Bäume. Ja, muss ich gerade sagen, ich bin da vor 2 Stunden weggefahren und sie hat so ein kleines Tor, wo ich dann zur Straße durchfahre und sehe mit mal, dass da ein Ast runtergekommen ist, mitten auf dem Weg. Und das ist das Problem bei ihr, weil die Bäume sind schon recht alt und da kommt ab und zu mal, fällt einer um und sehe da heute Morgen auch, das muss wohl heute Nacht gestürmt haben.
Jetzt der Herbst da.
Da lag richtig so 3-4 Meter ein Ast da quer rüber auf der Einfahrt.
Und ich habe gesagt, so wie du läufst, du bist bestimmt... Du bist ein Macher, du bist ein Handwerkertyp. Du hast so einen Gang, relativ schnell, so nicht so wie so auf dem Laufsteg, sondern so relativ breitbeinig, hätte ich gesagt.
Ne? So. Ja, zügig, ne? Zügig. Genau. Man muss ja zügig gehen. Sonst
das kommt man nicht an.
Das schafft man nicht. Ja, nee, bitte hör mal.
Und dann hast du gesagt, tatsächlich, gelernt habe ich auf der Werft.
Ich habe gelernt auf der Werft. Richtig. Ich bin 1960, im April, bin ich zum Norddeutschen Lloyd, da hieß er noch Norddeutscher Lloyd, bin ich angefangen als Kupferschmied. Das ist ein uralter Beruf, den gibt es heute gar nicht mehr. Das würde man heute als, ja, man würde das heute als Anlagenbau, Rohrbau, alle Rohrleitungen, die auf dem Schiff sind, die wurden da von uns repariert. Lloyd war ja eben zu der Zeit ein Reparaturbetrieb.
Ja.
Und das wurde dort gemacht. Und da habe ich 3,5 Jahre gelernt. Und dann meine Prüfung gemacht
und ein Jahr gearbeitet danach. Und dann war ich bei der Bundeswehr, anderthalb Jahre noch. Man musste hin, ich hatte das versucht. Zu der Zeit war es noch nicht so mit, naja, man kam da noch nicht so raus. Ich glaube, da gab es auch noch keine Alternativen, dass man irgendwie ein soziales Dienst machen konnte und so zu der Zeit. Nicht, das war 63 bin ich gemustert, ja. Das war dann eben noch nicht so weit.
Hättest du lieber verweigert?
Ich hätte verweigert, also weil das Problem ist, mein Vater war auch bei der Marine, er war im Krieg bei der Marine. Und der hat gesagt, als er denn so, und das habe ich noch so wie heute im Ohr, meine Jungs gehen nicht zum Militär.
Okay.
Nee? Ich weiß noch nicht, er ist früh gestorben, ich konnte nicht nachfragen, also als ich älter war, was er erlebt hat. Man hätte ja, wenn man so 14, 15, 16 oder 20 gewesen wäre zu der Zeit, er ist früher gestorben, hätte man nachfragen können und sagen, Mensch, was hast du da erlebt? Er war auf dem Minensucher in Cuxhaven.
Also ein Boot, das durchs Meer fährt, um zu gucken, wo Seeminen sind.
Ja, ja. Und war auch hier in Bremerhaven. Da gibt es ja auch die Marineschule und die haben ja auch so einen kleinen Hafen da. Und da war er auch. Und das war dann so, meine Jungs gingen da nicht hin. Und nun starb er aber früh und dann konnte ich nicht mehr nachfragen.
Schade.
Das war schade. Ja.
Warum ist er gestorben?
Er ist gestorben 1956.
War krank?
Krebs.
Und wie alt war er dann damals?
Er war 39, war er. Früh gestorben. Mhm. Das war ein harter Schlag für uns. Wir waren zu dritt. Mein Bruder ist, der ist jetzt auch schon gestorben. Ich habe zwei Brüder, die sind beide schon verstorben. Mein älterer Bruder war eben halt 13, 14. Und Mutter stand dann da mit drei Kindern. Zu der Zeit gab es ja auch nicht diese Absicherung, was es heute so mit Bürgergeld etc. und so gab es ja nicht.
Wie habt ihr es dann geschafft?
Ja, Mutter ist dann arbeiten gegangen. Das Problem ist, das hat sie so mitgenommen, dass sie selber dann auch Krebs bekam. Ja, also Vater starb 56, Mutter bekam 57, 58, weiß ich mehr, auch noch Krebs. Und ich sage jetzt nicht, welcher Krebs jetzt. Das hat sie aber dann bös mitgenommen und uns auch. Und da konnte sie erstmal nicht arbeiten. Und später, als sie wieder gesund war, ein Jahr später, ungefähr, dann fing sie an zu arbeiten. Und zwar bei Horten hier.
Kaufhaus.
Kaufhaus Horten in der Autoabteilung. Was sie nie gelernt hatte, sie hatte das nicht gelernt. Horten hatte damals eine Autoabteilung und Autoersatzteile. Und da hat sie gearbeitet, hatte sich so reingearbeitet. Ja, und dann wurden wir so langsam größer, wie gesagt. Und dann fing ich beim Lloyd an. Mein Bruder war zwei Jahre älter. Der fing dann bei der Bundesbahn an, hat da seine Ausbildung gemacht.
Und der Kleine?
Und der Kleine war vier Jahre jünger, also der fing dann auch beim Norddeutschen Lloyd an. Weil ich da war, hat er gesagt, oh, der Walter ist da, kann ich da auch mal anfangen. Und hatte die gleiche Berufsausbildung gemacht.
Und wie war das für euch damals von den Gefühlen her? Habt ihr, als Papa tot war, konntet ihr trauern? Konntet ihr das irgendwie verarbeiten?
Ganz schlecht. Also ich bin nachts immer aufgewacht und habe gesagt, so, das ist nicht wahr. Ich habe ihm gesagt, so, der ist da, der lebt noch. Und meine Mutter, wie gesagt, die hat das auch ganz, ganz, ganz schlecht überwinden können. Ganz, ganz schlecht. Das war schon eine harte Zeit.
Und da gab es nicht irgendwie, dass man zum Arzt gehen konnte oder zum Therapeuten oder so?
Nee. Das hat sie alles innerhalb der Familie. Also sie hatte uns ja, das war natürlich klar, ging dann, als sie gesund war, wieder arbeiten und hat das dann irgendwo alles hingekriegt. Und das war auch alles irgendwo nachher, das war gut. Wir waren zu dritt. Wir hatten dennoch später Jahre, also ein paar Jahre später, wir sind gut aufgewachsen. Wir hatten viel Spaß.
Okay.
Eine kleine Wohnung gehabt in der Frenzenstraße, Lehe, 55 Quadratmeter. Waren viele Kinder draußen, wir haben viel gespielt. In der Nähe war ein Gartengelände. Da war ein, wie hieß das noch? Es war ein Platz, wo jetzt die Schule ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Scholl-Schule. Da war ein Platz nach dem Krieg, da hatten die Amerikaner alles reingeschmissen. Schrott und. Das war für uns Jungs war das Abenteuer. Und dann sind wir nach der Schule oder was weiß ich, sind wir da raus und haben nach Schrott gebuddelt. Wir haben da Kupferkabel rausgeholt und so weiter und so fort. Das war ein Abenteuer und das haben wir dann verkauft. Durften wir nicht, weil wir noch keine 18 oder 21 waren. Und dann haben wir einen Onkel, der hat dann für uns das verkauft. Aber wir hatten dann so ein bisschen Taschengeld, weil Mutter hatte nicht viel Geld, die hatte eine kleine Rente und da hatten wir dann dadurch ein bisschen Taschengeld. Ne? War schon ganz gut.
Und hattet ihr immer genug zu essen oder musstet ihr auch wirklich gucken, hattet ihr Hunger?
Ja, am Anfang, ich weiß noch, wir sind, als wir kleiner waren, da waren wir am Gitter, das ist alte Seitenstraße von der Alten Bürger.
Das ist so die Kneipenmeile in Bremerhaven.
Anfang der Kneipenmeile, richtig. Und da haben wir gewohnt, das war die erste Wohnung, war das, die wir hatten. Und zwar waren da zwei, das war eine Dreizimmerwohnung und da waren zwei ältere Frauen, die da noch mitgewohnt haben. Küchenbenutzung. Am Sonnabend wurde in der Zinkbadewanne gebadet. Und wir hatten dann einen Raum, das war die gute Stube, mit dem Kachelofen noch, war schön. Und einen Raum noch, wo wir alle Mann geschlafen haben. Der Kleine im Kinderbett, wir alle zusammen im Bett. Das war natürlich, war ja eng, aber auch schön. Ne? Und ich weiß noch, dass wir vom Gitter aus, konnte man sehen, wenn Schiffe reinkamen im Hafen. Dann ging der Zeiger dort hoch. Und da wussten wir, da kamen die amerikanischen Truppentransporter rein. Und da sind wir dann hingelaufen durch die Schleusenstraße. Dann standen wir da und die haben den Kaugummis und Schokolade runtergeschmissen. Weil wir hatten ja nicht viel. Und da gab es dann, die hatten sich einen Spaß gemacht. Die Jungs freuen sich, Kaugummi und so weiter und so fort. Ne? Und dann, wie gesagt, dann zogen wir in die Frenzenstraße, wo halt mein Vater starb. Da hatten wir eben die Zweizimmerwohnung. Und da war ich dann bis in die 70er mit meiner Mutter. Dann.
Aber es ist schön, dass du sagst, ihr habt viel gespielt, ihr habt viel Spaß gehabt, ihr habt es dann gut gehabt.
Wir haben es wirklich gut gehabt.
Die Winter. Und wie oft seid ihr zum Friedhof hin?
Bitte?
Wie oft seid ihr zum Friedhof hin?
Ach, die erste Zeit sind wir oft dahin gegangen. Mit Mutter und Blumen hingebracht und so weiter. Ja, das war schon, das war hart, aber auch eben, man hat dann eben halt getrauert. War dann... Ja. Mutter hat das auch gut überstanden und sie hat noch lange gelebt. Sie ist 90 geworden.
Wow.
Ich habe sie dann in den letzten 2 Jahren hatte ich sie noch gepflegt. Ich war ja in Rente und hatte die Zeit, konnte sie pflegen. Sie war dement, bis es halt nicht mehr ging. Und dann ging sie ins Heim. Dort hat sie sich dann ganz gut erholt, sodass sie auch Lebensmut wieder hatte und so. Und dann haben die im Heim irgendwie, glaube ich, nicht aufgepasst. Sie ist dann hingefallen, hat sich dann Oberschenkelhalsbruch zugezogen und ist danach verstorben. Das war nicht schön. Ja, und halt, das Schöne muss ich dazu sagen, auch, dass ich eben 2 Brüder hatte. Wir haben uns gefetzt. Wir haben aber auch viel Spaß miteinander gehabt. Muss ich auch sagen. Natürlich ist das schade, dass sie beide, der eine auch früh gestorben ist, der war 60. Und der andere ist dann eben alt mit 73 gestorben. Das ist natürlich nicht so schön gewesen. Ne?
Steckt man nicht drin vorher, weiß man
nicht. Steckt man nicht drin,
wie alt man wird.
Aber halt eben, das Leben geht weiter. Man kann nicht sagen so und den Kopf in den Sand stecken und so und jetzt läuft nichts mehr. Das ist, es geht weiter, ne? Immer weiter.
Auch wenn die dann fehlen.
Ja.
Lieber Walter, nach diesem Schwenk aus deiner Kindheit und Jugend kommen wir zu unserer ersten Rubrik bei Eine Stunde Reden. Das sind die kleinen Fragen des Lebens. Aha. Jetzt habe ich leider heute die Zettelchen nicht dabei, aber ich scroll jetzt hier durch und du musst Stopp sagen. Ich mache die Augen zu und du sagst gleich Stopp.
Stopp.
So. Welche Sprache würden Sie gerne lernen?
Ich habe ja beim Amerikaner gearbeitet und kann sogar einigermaßen Englisch. Aber ich würde das gut finden, wenn man das erneuern kann, dass man mal mehr Englisch spricht und so weiter.
Also Englisch?
Englisch, ja.
Beim Amerikaner gearbeitet heißt?
Direkt angestellt.
Also bei der Army oder bei?
Bei der Army. Facility Engineers hieß das. Ich war da als technischer Leiter, das heißt Mechanical Engineer. Ich habe ja noch Maschinenbautechnik gemacht. Also ich war nicht lange beim Lloyd. Wie nach der Bundeswehrzeit war ich noch ein paar Jahre dort und bin dann wieder zum Studium gegangen, hier in Bremerhaven und habe Maschinenbautechniker dann gemacht.
So, dann die nächste. Welchen Zaubertrick fänden Sie nützlich?
Zaubertrick nützlich? Dass man vielleicht irgendwie so Schokolade herzaubern könnte. Oder
gut,
was?
Süßigkeiten.
Süßigkeiten, ja.
Nach wie vor heiß begehrt.
Heiß begehrt, ja.
Okay, dann noch eine dritte. Wie verbringen Sie am liebsten die Abendstunden?
Ich spiele Akustikgitarre und bin abends immer, dass ich ein bisschen übe.
Wir richtig haben, ehrgeizig.
Ja, ja, also das heißt, mich begeistert das immer noch. Die Finger, das werden ein bisschen schlechter und so, weil aufgrund des Alters und so und Arthrose und so. Aber ich versuche jeden Abend noch ein bisschen zu üben und zu singen denn dazu. Ne? Ich habe so ein paar Aufnahmen auf YouTube. Das habe ich mal vor 3-4 Jahren ein bisschen verstärkt. Da hatte ich so 50 Aufnahmen da und Wow. Dann kam irgendwann mal Urheberrecht. Verletzung des Urheberrechts.
Das heißt, du hast Lieder gespielt, die nicht deine eigenen
waren. Ja, genau. Dann war ich mit einem Freund, hab das erörtert. Ja, sagte er, das wäre wohl besser, wenn wir das rausnehmen. War ein Fehler.
Hat es dann geklappt das nicht raus. Oder gab es noch? Achso, erzähl.
Das war ein Fehler von mir. Ich hab das dann rausgenommen, weil wir auch bei der GEMA noch angerufen haben. Hat gesagt, ja, der sagt auch, nimm mal lieber raus und so. Aber das ist Blödsinn. Es sind so viele Songs da auf YouTube, die da gespielt werden. Und die werden alle nachgesungen. Und das wäre, das sind ja auch alles Urheberrechtsverletzungen. Das wäre dann gut. Ich habe dann noch ein paar wieder reingespielt. So 5-6 Stück. Und wie gesagt, im Moment mache ich so für mich selber Musik, so dass ich das. Wir haben auch viel, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat dann auch Gitarre gespielt als Duo. Und da haben wir viel auch öffentliche Auftritte gemacht. Und so. Wir Kneipen hier in Bremerhaven und so. Ne? Strelinski, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, gegenüber von Gitter auf der Ecke, weil der Marbeckeplatz war. Strelinski, da haben wir dann gespielt. Und in den Kneipen hier so überall, wo man dann eben halt spielen konnte.
So richtig. Für mit Gage oder so?
Ja, 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 auch mit Gage. Ja, ja. Also es gab so dann 200, 300 Euro oder was weiß ich.
Für ja. den Abend vom
für
Wirt?
Für den Abend, ja, ja.
Der
ja.
hat sich gefreut, dass mehr Leute kommen, dass was los ist.
Ja, das ist immer schlecht mit der akustischen Musik. Es sind natürlich, die Kneipen werden ja nicht so voll, wenn ich jetzt ans, wollen wir sagen, Fischereihafen, wenn da die Auftritte sind, da sind natürlich ein paar hundert Leute. Bei uns waren vielleicht so 30, 40 Leute vielleicht, auch mal eher weniger und so. Ne? Aber es hat halt Spaß gemacht. Ne? Das ist ja wichtig, dass es Spaß macht.
Was für Musik? War das so Blues? Oder?
Ja, wir haben Blues gemacht. Ich bin Bob Dylan-Fan. Ich habe Bob Dylan gemacht und Folksongs. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Song, Tom Waits, mag ich sehr gerne und so. Das ist so meine Richtung.
Ja, schön. Dankeschön.
Bitte.
Überraschend, dass wir hier einen Musiker sitzen haben. Schön, ja. Wozu die kleinen Fragen so führen können. Mhm. Du hast eben schon erzählt, wie das war in deinen jungen Jahren und dann hast du die Ausbildung gemacht. Mhm. Was war das abgefahrenste Schiff, an dem du jemals mitgebaut hast?
Abgefahrenste Schiff?
Das berühmteste oder aufwendigste oder wo ihr alle
Ach,
ehrfürchtig...
Ja, na, kann ich sagen. Es gab ja mal die Otto Hahn, das erste Atomschiff für Deutschland. Und da bin ich drauf gewesen. Die mussten
um da die Heizung
das war in den Ende 60 war das oder was weiß ich, war innerhalb des Betriebes im Kern, wenn ich sage, so, wo der Kernreaktor ist. Da mussten wir rein. Wir mussten durch die Schleuse, wurden dann, kriegten Anzug und was weiß ich alles. Da mussten wir was reparieren. Ich weiß gar nicht mehr, was da zu reparieren. Irgendeine Rohrleitung reparieren oder was weiß ich. Und da hatte man natürlich so ein bisschen komisches Gefühl. So, was passiert da? Wird man jetzt verseucht oder nicht? Obwohl zu der Zeit wurde ja gesagt, da passiert nichts und das ist alles sicher und so. Gut, dann kamen wir wieder raus, mussten ja auch durch die Schleuse, ob wir Strahlen aufgenommen oder verstrahlt wurden, war ja natürlich nichts. Weiß ich nicht, ob da wirklich nichts war. So, das war natürlich vom Schiff her, so war das natürlich ein Ereignis. Ne?
Ja.
Otto Hahn, Atomschiff. Wir haben ja... Ich weiß, da war mal auf dem Leutenunfall. Das war auch in den 60ern. Und zwar, ich glaube, das war auf der Bremen. Der Kessel fuhr mit Hochdruckdampf.
Ja.
Ja, das sind, glaube ich, 200 Atmosphären. Und überhitzter Dampf, der geht bis 400 Grad. Also das heißt, wenn der Dampf austritt, man sieht den nicht mehr. Wenn man normal Wasser kocht und es dampft, sieht man die Schwaden, die hochkommen. Wasserdampf ist das ja. Und wenn der Dampf überhitzt wird, sieht man das nicht mehr. Man merkt es aber. Und da ist ein Unfall auf dem Leut passiert in den 60ern und so. Da waren auch Leute am Arbeiten. Da ist dann eben halt diese Hochdruckdampfleitung geplatzt. Wenn mich nicht alles täuscht, sind zwei Leute dort zu Tode gekommen. Das heißt, sie haben diesen heißen Dampf abbekommen und waren sofort tot. War nicht der einzige Unfall, der auf dem Leut passiert ist.
Aber das war einer der
herausragend. Sehr, sehr spektakulär so.
Und dann habt ihr was gemacht? War dann erstmal ein Tag Pause, oder?
Die Arbeit ging ja weiter alles. Man hat das auch nicht so mitgekriegt, weil die Leute waren ja im Maschinenraum. Und wir haben das nur gehört.
Aber hast du dann auch ein mulmiges Gefühl gehabt erstmal, oder?
Klar, sicher. Ein zweiter Unfall war, ich war auf dem Tanker, ging dann runter vom Bord, war an der Dockenkante und hörte nur, dass irgendwas explodierte.
Einen lauten Schlag.
Schlag. Nicht? Und da ist im Tank, sind ja immer, da waren unten Leute, die gearbeitet haben und da ist ja Schweröl drin und das dunstet. Das gibt dann so Gase und die haben sich entzündet und da waren unten mehrere Leute drin. Und dann hörte ich nur, dass eine Stichflamme aus der Öffnung kam und fürchterlich gerumst hat. Und die Leute waren da unten drin. Und dann kam die Feuerwehr und so. Aber Gott sei Dank haben sie die rausgeholt. Unten von dem Boden des Docks haben die den Rumpf aufgeschweißt, aufgebrannt und haben die Leute, beide Leute da rausgeholt. Das war auch noch so ein Ereignis.
Und die haben noch?
Die haben noch gelebt. Ich weiß nicht, ob die jetzt Verbrennungen erlitten haben, aber es war ja so, dass die, also diese Explosion, oder dass sich das entzündet hat, ging die Stichflamme nach oben. Der Druck und die Flamme schossen nach oben durch die Öffnung.
Und,
das waren deren Glück, dass da nichts weiter passiert ist.
Gab es denn da Gefahrenzulage eigentlich dann bei manchen Arbeiten, als ihr da auf diesem Otto-Hahn-Schiff wart?
Ja, nee, da.
Hat nicht also, für ein neues Auto gereicht.
Es gab da nicht so viel. Da eine Zulage, gab so Erschwerniszulagen. Das waren so 10 Pfennig oder was, die Stunde oder was. Mehr gab es dann da nicht. Es hielt sich ja auch der Stunden, es gab ja nicht so viel. Der Stundenlohn, das war ja nicht so viel. Nicht? Am Anfang nach der Ausbildung gab es dann vielleicht so 3 Mark oder 3,50 oder was die Stunde und so. Nicht? Ich weiß nur, dass wir haben viel Überstunden. Wir haben teilweise 60 Stunden die Wochen gearbeitet. Wir haben Sonntag gearbeitet und so weiter. Weil zu der Zeit, wir hatten Hochkonjunktur an Leuten. Nicht? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich wünsche dem Leute oder überhaupt, dass da mal wieder richtig was läuft.
Das aber wird es kommen? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Keine Ahnung.
Woanders ist es günstiger. Ja. Fernost.
Ja, was ich gelesen habe und auch wieder bezüglich des Krieges in Kiel ist, ich weiß nicht, ob das hängt, das mit der Lürsenwerf in Bremen, glaube ich, zusammen. Und da gibt es in Kiel gibt's eine Werf, die stellen auch so Fregatten her, glaube ich, kriegstüchtig. So, warum hat man das vorher nicht machen können, dass hier vorher Arbeit herkommt? Nicht? Das verstehe ich nicht. Ich meine, die Lürsenwerf hat ja auch, die haben ja Yachten gebaut. Was natürlich auch für mich widersinnig ist, das sind, habe ich letztens auch noch gelesen, da ist so eine Mega-Yacht für, weiß ich wie viel, 500 Millionen oder irgend so ein dubioser Milliardär, russischer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist ja gut für Arbeitsplätze, gut, aber das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen nicht richtig. Ne?
Dass da manche Menschen...
Wie kann das angehen? Der baut sich dafür 200-300 Millionen oder 400-500 Millionen so eine Yacht, ja? Ist das nicht ungerecht? Verstehe ich nicht.
Und dann hast du als Hausmeister, kann man auch sagen, vereinfacht ausgedrückt, oder?
Nein.
In den Kasernen gearbeitet?
Nein, ich war technischer Leiter. Oh. Ich hatte ungefähr 70 Leute. Also wir haben alles, was da an Arbeit war.
Du warst richtig Manager?
Ja, wir haben von Installateure bis Heizungsmonteure, das war eben die Kesselhausleitung, also da, wo die Wärme gemacht wurde. Das hatte ich.
Und lief das gut oder war das sehr herausfordernd?
Das lief an und für sich sehr gut. War ein toller Job war das. Das hatte ich dann bis Mitte 80, also von 76 bis Mitte 80 gemacht. Und danach war die Technik so weit, dass wir Energy Management gemacht haben, was heute ja alles praktisch auch schon über ein Smartphone läuft. Das lief damals über einen normalen Computer. Da wurden halt die Heizungsleitungen, die Lüftung etc. und Pumpen, alles was drum und dran war, wurden da über den Computer gesteuert. Das war von Honeywell, war das die Anlage. Und das habe ich dann bis zuletzt gemacht.
Bis dann?
Der Amerikaner hat im Juni, glaube ich, 93 zugemacht. Und dann stand ich auf der Straße.
Das war ein harter Einschnitt, oder?
Das war ein harter Einschnitt, ja. Kann man so sagen. Ich war verheiratet in der Zeit, hatte 2 Kinder, also ein Kind aus erster Ehe, dann noch ein zweites, war wieder von neu verheiratet, ein zweites Kind. Und dann war ich erstmal zu Hause. Glück war natürlich, dass wir einen Sozialplan hatten, dass das Gehalt 2 Jahre weitergezahlt wurde.
Das heißt, du konntest dir ein bisschen Pause
gönnen. Das war gut. Da gab
es
eine Abfindung und dann wurde das Gehalt 2 Jahre weitergezahlt. Da hatte ich erstmal ein bisschen Luft.
Und bist du dann so der Typ, der dann Juche und erstmal wegfahren? Und
nee.
Oder hast du alles gespart?
Nein, ich hatte
Aktien angelegt.
nee. Wir hatten Anfang oder Mitte 80, da hatten wir dann uns eine Eigentumswohnung gekauft. Da hatte ich genug zu tun, die umzubauen und so weiter. Naja, gut, denn man musste ja sich melden beim Arbeitsamt. Und dann habe ich gesagt, ist mir egal, was ich mache. Ich mache irgendwas. Und habe ich gesagt, ich würde auch gerne so im Erziehungsbereich arbeiten.
Okay.
Ja, und da hatten die eine Stelle an der Schule in Wulsdorf, Paula Modersohn Schule, im Freizeitheim, die Jugendlichen betreuen. Dann habe ich das erstmal gemacht.
Cool.
Das war für ein Jahr und danach war ich wieder arbeitslos. Und dann ich habe, wie gesagt, mit einem Musik gemacht und seine Frau war beim Arbeitsamt. Und die hat dann gesagt, Mensch, Walter, wir haben hier einen Job in der Aktenverwaltung. Nichts Tolles. Aber wenn du Lust hast, ich sage, ja, mache ich, bevor ich zu Hause sitze, mache ich das. Und dann bin ich da angefangen. Und das waren immer so halt befristete, dann mal ein Jahr, mal ein halbes Jahr und so weiter.
Wie ging es dir damit? War das für dich schwierig oder war das für dich entspannt, dass es immer nur eine bestimmte Zeit war?
Nee, das war entspannt. Das war,
du warst nicht beunruhigt.
Da war ich mal wieder draußen. Nein.
Du wusstest, irgendwie geht es immer weiter.
Ja, irgendwie geht es immer wieder. Das musste ja, also das war zu der Zeit so. War nicht mein Job. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eben eher Techniker, dass man was macht. Am Computer sitzen und Akten verwalten, das ist nicht so mein Ding gewesen. Aber ich habe es gemacht halt. Verdienst war auch nicht so doll, aber. Und das habe ich dann bis Ende 2005 gemacht. Anfang 2006 bin ich in Rente gegangen.
Ui, das ist ja auch schon fast 20 Jahre her.
Das wäre nächstes Jahr 20 Jahre.
Wie alt bist du denn dann?
Ich werde jetzt 82.
Ich habe dich deutlich jünger geschätzt, Walter.
Danke.
Ich dachte, du bist irgendwie so knapp Ü60 oder so.
Nee. Ich werde jetzt im nächsten Jahr im März 82. Zwischendurch, mich hat dann auch eben halt so das Gitarrespielen aufgefangen.
Ja, Musik du hattest machen, einen Ausgleich. Du hattest was
Musik machen
für die Seele.
Und Sport, Laufen und Radfahren. Ich hatte einen Kumpel, mit dem habe ich dann am Wochenende, wenn es ging, haben wir Touren gemacht. Mal 70 Kilometer, mal weniger. Wir sind zelten gegangen mit den Kindern in Dorum-Neufeld. Wenn das Wetter gut war, wenn es schlecht war, gut, dann haben wir abgebrochen. Aber das war auch sehr schön und so. Ich bin dann in der zweiten Ehe gewesen und habe dann nochmal ein Haus gebaut.
Okay.
Meine zweite Frau, die hatte dann gesagt, so, eine Eigentumswohnung ist gut, aber ein Haus ist besser. Sie hatte dann ein altes Haus in Lang ausgesucht von 56 oder was weiß ich. Da hatte ich dann eine Aufgabe. Das war 97 bin ich dann. Ich hatte ein bisschen Zeit, war dann ein halbes Jahr arbeitslos. Ich dachte, gut, dann fange ich an. Gut, ich habe dann das Haus gebaut, an- und umgebaut. Und dann kam einer, durch die Musik kam einer an und sagte so, der war im Rockzyklus, ist ja bekannt, ne?
Nee.
Das ist hier der Amateur-Musikerverein in Bremerhaven. Hättest du nicht Lust, da die ganzen Papiere zu machen? Ja, ich sage, dann mache ich das. Nicht? Das war aber noch, bevor ich zum Arbeitsamt kam. Wir haben Proberäume gehabt, das ein bisschen verwaltet. Die ganzen Gagen ausgezahlt, Termine gemacht, Songlisten zur GEMA hin und so. Alles, was da so anfehlt. Und nebenbei habe ich das Haus dann noch gebaut. Und dann bin ich beim Arbeitsamt angefangen. Das war 98 war das. Und das habe ich dann bis 2006 gemacht. Naja, dann ging die Ehe in die Brüche. Die
Warum?
Zweite. Ja. Dann wohnte ich alleine.
Lag es an ihr oder lag es an dir?
Na, das kann man so nicht sagen. Lag an beiden. Das ist immer so, das ist ein Zusammenspiel. So, das lag an beiden. So, dann bin ich da ausgezogen, habe mir eine Wohnung gesucht. Aber eben halt die Musik habe ich dann weitergemacht. Es lag gut, das muss ich dazu sagen. Das lag auch mit an der Musik. Musik ist immer mit Lautstärke verbunden. Und ich war dann im Keller im Haus und habe da Musik, auch mit Verstärker und so. Und das konnte sie auch dann, das war immer
auch so ein
Thema. Aber ich wollte die Musik auch nicht aufgeben.
Dann war die Leidenschaft zur Musik größer als die Leidenschaft zu dieser Frau.
Ja, nicht nur, man hat sich dann auch nicht mehr so verstanden und so hin und her. Man kommt ja eins zum anderen in so. Dann bin ich da ausgezogen und meine Gitarren geschnappt, Wohnung gesucht und wieder nach Bremerhaven dann. Da wohne ich jetzt in Bremerhaven auch schon seit 2001.
Für dich und bist da glücklich und zufrieden und ist irgendwann auch wieder eine Freundin gefunden.
Ja, und dann fand ich meine jetzige Freundin, die habe ich dann 2006 gefunden. Sie hat das Bauernhaus da in Durm und da gibt es immer was zu tun und ich habe auch Platz, um Musik zu machen und das ist an und für sich ganz gut.
Das ist quasi dann wieder die Neuauflage des Abenteuerspielplatzes von früher.
Ja, genau.
Also ich hätte keine Lust, sag mal, zu Hause zu sitzen und ich lese viel, aber nur lesen wäre nichts mehr. Ich brauche Bewegung.
Was liest du gerne?
Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von Maya Göpel. Rezepte für die Regierung. Das heißt, wie kann man regieren, dass auch Leute, dass das Regieren gerechter wird. Dass die Leute, die nicht so viel haben, dass die Umverteilung besser wird. Das ist an und für sich so der Tenor da in dem Buch gewesen. Und das finde ich auch ganz, wenn sie das durchkriegen würde, wäre das ganz gut. Das heißt, gegenüber Merz und CDU, ich weiß nicht, wo es hingeht. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Vor allen Dingen macht mir Sorgen unser Innenminister. Mit dieser Abschiebung und Grenzen, Innengrenzen dicht, weiß ich nicht, ob das alles so gut ist. Gut, ich meine, die Gemeinden, die Städte und Gemeinden sind überfordert. Das ist natürlich auch klar, aber einfach abschieben ist für mich auch kein Thema.
Ne? Du sagst einfach alle dann wegschicken, funktioniert nicht.
Nee, das funktioniert nicht.
Ein Anspruch auf Asyl, wenn man in Not ist.
Ja, ja, Asyl, also das, die werden ja an den Innengrenzen weggeschickt, das heißt so, ohne dass sie aufgenommen werden. Einfach zurück nach, ich weiß nicht, nach Polen oder sonst irgendwie was und das finde ich nicht in Ordnung. Ne? Ich meine, es müsste schon ein bisschen gerechter hinzugehen. Auf der anderen Seite natürlich, dass wir Städte und Gemeinden da überfordert sind, ist natürlich auch ein Thema. Ne? Aber generell alles so wegschicken, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist auch nicht gut. Und vor allen Dingen hängen da ja auch immer Kinder zwischen. Und das ist natürlich auch nicht so das Wahre. Ne?
Nicht so ohne.
Nicht so ohne, ne? Ja.
Jetzt wäre Zeit für den Koffer. Jetzt haben wir den Koffer nicht dabei. Da müssen wir uns den Koffer vorstellen. Also das ist unsere zweite Rubrik. Das ist ein Lederkoffer, den klappst du auf und da sind verschiedene Sachen drin. Mhm. Und du nimmst dir eine Sache raus und erzählst dann, warum du diese Sache rausgenommen hast und keine andere. Mhm. Also musst du dir jetzt einfach ein Sammelsurium von einem Dutzend Dingen vorstellen.
Im Koffer, die im Koffer sind.
Ja, oder meinetwegen auch, liegen sie vor dir auf dem Tisch. Du musst jetzt deine Fantasie ein bisschen in Gang bringen.
Ja.
Ich kann ja ein paar Sachen aufzählen, die in dem Koffer üblicherweise drin sind. Da ist ein Plüsch. Drache drin,
ja.
Da ist ein Schminkset drin, also so viel. Dann ist da ein Schwamm drin, in Regenbogenform, dann ist da ein Schneebesen drin, dann ist da so ein Kalender drin, so ein alter Terminkalender, Zeit für Neues steht da vorne drauf, dann ist eine Postkarte drin, dann ist ein Sparschwein drin, da steht Home Sweet Home drauf, aber du kannst jetzt auch, weil der Koffer ja nicht da ist, auch irgendwas anderes sagen, irgendeine Sache, die mit dir in enger Verbindung steht.
Die da in den Koffer rein sollte.
Ja.
Ja, da würde ich meine Sachen, die ich zum Gitarre spielen brauche.
Habe ich fast gedacht, dass das ein Satz neuer Saiten ist oder ein Plektron oder so.
Ja, Saiten sind da Effektgeräte. Meine Mundharmonikas, die würden da gut rein. Songbook, die würden da gut reinpassen. Und ein paar Bücher.
Hat das Lesen so einen festen Ort in deinem Alltag? Oder?
Nein, das sind auch mal Zeiten, wo ich nicht lese. Das, wie gesagt, die Augen werden auch ein bisschen schlechter. Und hatte ich ja vorhin gesagt.
Ja, als wir hier aufgebaut haben mit dem Licht.
Mit den Linsen und so.
Du hast grauen Star gehabt.
Ich habe grauen Star gehabt. Das ist natürlich gut verlaufen. Wir haben ja neue Linsen eingesetzt. Super geworden.
Aber, nur ein bisschen lichtempfindlich. Legt sich das wieder oder bleibt das so?
Das sollte nach einem Jahr weg sein, diese Lichtempfindlichkeit.
Und wie lange hast du die jetzt drin?
Also Juni ist links gewesen und Juli rechts gewesen. Das heißt seit Sommer.
Und musst du jeden Tag tropfen?
Ja. Weiß Bescheid. Ne? Vorher musste man tropfen, ein paar Tage vorher. Und nach der OP immer 4 Wochen tropfen. Und nach der anderen OP auch wieder 4 Wochen tropfen.
Ja gut, aber dann ist es jetzt vorbei.
Das ist vorbei.
Jetzt damit durch.
Ja, ja. Und dann muss man halt aufpassen. Ich konnte auch keine Musik machen, weil das durch den Druck, das auch beim Singen und so, hätte das platzen können.
Okay.
Ja, das muss natürlich, da muss man aufpassen.
Und eben hast du gesagt, als wir draußen uns getroffen haben, der Wind ist ein bisschen schwierig manchmal noch.
Ja.
Aber kannst du es mal beschreiben, den Unterschied vorher, nachher? Also war das dann, also wie war es für dich von alten Linsen und neuen Linsen? Es war ja erst das eine Auge, dann das andere.
Ja,
siehst du, wie viel mehr siehst du jetzt? Wie fühlt es sich an?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die gut gemacht. Als die OP dauert ungefähr 10 Minuten und es wird vorher immer ordentlich getropft. Keine Spritze oder sonst was, keine Narkose. Nur mit Tropfen, 10 Minuten OP. Und danach war das wie Tag und Nacht. Ja? Die neue Linse, das war hell und die alte Linse war wie so ein brauner Schleier. Und ich konnte auch wieder und kann auch wieder gut in die Pferde gucken. Das, was ich vorher nicht konnte. Und es war natürlich mit den alten Linsen auch beim Autofahren, habe ich es gemerkt, wenn es dunkel wurde oder überhaupt in der Dunkelheit, ging nichts mehr. Und das ist natürlich sehr viel besser. Also würde ich jedem raten, der hat da Schwierigkeiten beim Autofahren, wenn er merkt, das klappt nicht mehr so, es blendet, die entgegenkommenden Autos blenden und so, da würde ich auf jeden Fall raten, mach das.
Weil musst du es selbst bezahlen oder das die Krankenkasse übernehmen?
Man muss, ja, das ist so ein anderes Ding. Man muss dann halt entsprechend der Linse, da gibt es verschiedene Linsen, weiß nicht, ob die teuren denn besser sind. Ich habe dann so eine Linse genommen für zum Fernsehen, dass ich gut in die Ferne sehen kann, wenn ich Auto fahre.
Und was musstest du auf den Tisch legen?
Und bitte?
Was musstest du bezahlen?
Ja, das war insgesamt, glaube ich, 800 Euro waren das. Das geht. Also man kann dann natürlich auch die einfachen, da liegt man so, was weiß ich, 200 Euro.
Ne? So. Aber du hast dir gedacht, wenn man den Aufschwung schon macht, dann...
Ja, ich habe gesagt, okay, fürs Autofahren und so, dass ich dann wieder vernünftig fahren kann. Da muss ja schon irgendwie ein bisschen, dass das läuft. Man wird ja auch, ich merke das jetzt auch, dass man ein bisschen unsicher, man wird ja, wenn man älter wird, auch ein bisschen unsicher. Die Reaktionen sind nicht mehr so, man muss halt mehr aufpassen und so. Rückwärts fahren ist immer ein Problem. Und halt so, dass man eben halt aufpasst.
Ja, du hast eben schon gesagt, was sich so ein bisschen stört, ist der Innenminister und die Haltung gegenüber Zuwanderung. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das stört mich, das stinkt mir, das finde ich nicht richtig, wie das hier
von der Regierung, von der jetzigen Regierung. Ja, was passt mir da nicht?
Oder fühlst du dich ganz wohl und bist zufrieden und sagst, soll niemand da machen?
Nicht ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wo es hingeht. So, ich habe jetzt gelesen, war in der Nordsee-Zeitung, dass jetzt 1,3 Milliarden für den Hafen ausgegeben wird, damit der Hafen kriegstüchtig wird. Und ich weiß, dass Land Bremen vorher ja auch schon immer versucht hat, so Gelder für die Häfen hier zu bekommen.
Und das hat wurde über wahrscheinlich nicht so richtig geklappt.
Das hat nicht richtig geklappt. Und jetzt mit Mal durch den Krieg oder beziehungsweise, dass wir halt Kriegstüchtig oder verteidigungstüchtig werden müssen, klappt das mit Mal. Das sind 1,3 Milliarden. Das hatte ich letzte, glaube ich, in der Sonderamtausgabe war es. Das sei jetzt Geld für freigemacht werden.
Und dein erster Gedanke war?
Warum hat man das vorher? Also wir Bremerhaven braucht Geld. Wir haben, glaube ich, liegen mal 14% Arbeitslosigkeit. Und das ist schon seit Jahren, seit 20 Jahren, glaube ich schon. Und warum kommt da nicht von der Regierung mal ein bisschen mehr Geld, gerade hierher? Das ist irgendwo so ein bisschen die Krux, finde ich.
Nee, jetzt kommt's ja.
Ne? Jetzt kommt's. Komisch, jetzt, ne? Hätte da vorher auch schon was kommen können.
Und der Anlass?
Der jetzige, für diese 1,3 Milliarden jetzt. Ja, das ist eben halt, dass wir kriegen. Der Hafen ist als Umschlaghafen für Kriegswaffen. Das war ja vorher auch schon. Der Amerikaner hat ja auch mal alles rüber geschickt.
Das ist schlimm, oder nicht?
Das ist schlimm, ist das, ja. Der ganze Nachschub, früher war da, als der Amerikaner hier noch war, ja auch der ganze Nachschub für Europa ging ja über Bremerhaven. Deswegen waren ja auch die Amerikaner hier stationiert. Und was jetzt passiert, so dass das kriegstüchtig ist, ja eben halt von unserem Verteidigungsminister gesagt worden, wir müssen wieder kriegstüchtig werden oder verteidigungsfähig, sagt man, würde ich eher sagen. Ne? Natürlich, wir kommen nicht drum rum, dass wir da verteidigungsfähig werden. Aber das jetzt, warum ist da vorher nicht Geld gelaufen? Ja? Und das ist, finde ich, nicht in Ordnung. So, das war mein Gedanke, als ich das gelesen habe.
Ja. Und wie hast du es erlebt, so das Ende der Werften, das Ende der Amerikaner, die hier lange Zeit das Stadtbild in Bremerhaven geprägt haben?
Das Ende der Werften erstmal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie jetzt heißt, der letzte in den 90er der Regierungs Henning Schärf, ne? War das. Der hatte hier noch vor Karstadt, was jetzt platt gemacht wird, war eine Demo. Und da wurde zu der Zeit, war das 96, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war eine Demo, weil die Seebergwerft, glaube ich, zugemacht wurde. Und da war ich auch dabei. Und da war halt auch kein Geld dafür, für die Werften. Warum nicht? Das ist die große Frage. Dann kam die Lloyd-Werft dran. Wir hatten ja zu der Zeit, als ich da war, 1000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie das nachher war. Anfang 70 bin ich da weg. Ob wir da, ich glaube, da waren, wir hatten ja über 1000, 1500 oder was weiß ich. Oder noch mehr. Aber es war nie richtig Geld da, dass auch die Werfen unterstützt wurden. Komischerweise, dass der Bremerhaven nie Geld da war.
Und die Stimmung in der Stadt?
War ja immer zu der Zeit auch immer schlecht. Arbeitsplätze waren nicht da, Arbeitslosigkeit war.
Hat man das gemerkt, wenn man durch die Straße ging?
Ja, besonders in Lehe. Nicht? Und das merkt man heute ja auch in Lehe. Häuser stehen leer, in Hafenstraße. Die Häuser vergammeln, dann werden die aufgekauft von irgendwelchen dubiosen Investoren. Stehen sie auch noch leer, vergammeln noch weiter und so weiter. Das ist natürlich für Bremerhaven ganz, ganz schlecht.
Und was begeistert dich hier in der Stadt?
Der Hafen natürlich, Weserdeich. Die Stadt, ich mag die Stadt. Die Parks, die beiden den Bürgerpark, Speckenbüttler Park, wo ich viel spazieren gegangen bin. Gehe ja auch noch da spazieren. Der Wind, die Leute, Innenstadt auch, wobei natürlich jetzt die Fußgängerzone, Leerstand ist ja auch. Das ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Das ist nicht so schön. Mediterraneo kann man drüber streiten, ist auch nicht so das Wahre.
Das ist diese Shopping Mall neben dem Klimahaus. Ja. Heißt das nicht das Outlet Center?
Oder Outlet Center jetzt, ja. Da, ich weiß nicht, ja, da ist ein Outlet-Investor reingegangen. Da weiß ich nicht, das ist nicht so schön. Aber ansonsten, ich muss dazu sagen, ich wollte früher, ich muss mal wieder zurückgehen. Früher, als ich gelernt habe beim Lloyd, habe ich gesagt, so danach wanderst du aus. Weil Port of Embarkation, wir waren ja immer Auswandererhafen. Und ich habe, die Mutter meiner Schwester ist 48 ausgewandert. Und da habe ich gesagt, so, du gehst nach Amerika.
Okay.
Und mach das aus. Und das hat dann, nach dem Berufsabschluss habe ich das dann nicht gemacht. Bin aber während der Lehrzeit, habe ich gedacht, so, du musst einmal nach Amerika. Hab dann als Tellerwäscher bin ich dann auf der Berlin.
Quatsch.
Ja, als Teller, ich war noch in der Lehre und bin als Tellerwäscher.
So als Ferienjob?
Richtig, ja. Ich habe meinen Urlaub dafür genommen und bin als Tellerwäscher dann von Bremerhaven nach New York.
Und wie lange hat es gedauert?
Bitte?
Wie lange hat es gedauert, die Überfahrt?
Wir hatten ja die Bremen, das war das größere Schiff, und die Berlin, das war das ältere Schiff. Das dauerte 11 Tage. War 2 Tage seekrank. Hab gekotzt wie ein Reiher, unten in der Küche gearbeitet, musste aber weiterarbeiten.
Mit so einem Beutel um den Hals gebunden, ja, oder wie?
Kann man sich so vorstellen, oder immer zur Toilette. Bin dann in New York angekommen. Meine Tante hat mich dann abgeholt. Und das Gute war zu der Zeit, die Berlin lag eine Woche auf in New York. Ich hatte eine Woche Zeit, Amerika kennenzulernen. Meine Tante hat mich abgeholt. Wir sind nach New Jersey gefahren. Sie hat mir dies und jenes alles gezeigt. Da gab es also derzeit, was es hier noch nicht gab, Shopping Malls, riesige. Und da erstmal durch, man hat geguckt und gestaunt. Das war Anfang 60, 63, was es alles gibt. Fantastisch war das schon. Und wie gesagt, da hatte ich gesagt, so, wenn du ausgelernt hast, wanderst du aus.
Aber?
Habe ich nicht gemacht. Und das war auch ganz gut. Wenn ich das heute überlege, Trump und ich wäre jetzt in Amerika. Nee, das wäre nicht so mein Ding gewesen. Ne?
Ja, vielleicht wärst du nie so weit gekommen. Vielleicht wäre dann Walter Derichs heute der Präsident der USA.
Na, ich glaube nicht. Also, naja, gut, war ich wieder hier.
Und du bist nicht weg, weil? Wegen der Frau?
Nee, zuerst nicht. Weil mir das hier einfach, wir haben ja eben über Bremerhaven gesprochen. Mir gefiel das auch einfach hier. Zu der Zeit waren ja auch, wir haben ja auch hier die ganzen Diskotheken gehabt. Es gab Live-Musik. Und so weiter, was ist heute alles nicht mehr.
War richtig was los, waren viele Leute da.
War toll, man konnte jedes Wochenende weggehen, man hat Freunde gehabt und. Das war eben halt toll und man lernte dann auch eben halt, ja, Leute kennen, man lernte dann auch Mädchen kennen und so. Meine erste Frau kennengelernt und so.
In der Disco?
Nein, nicht in der Disco, innerhalb des Freundekreises. Also, naja, das war schon.
Und dann die 68er? In
ja,
Bremen,
dann war die
68. Straßenbahn-Demo?
Bitte? Ja, meine erste Demo war 72, als Willy Brandt durch Guillaume war das, glaube ich, da kam er ja zu Fall. Und da gingen wir geschlossen auf die Straße. Durch die Bürger hinten, Roter Sand runter, durch die alte Bürger runter und haben eben halt dagegen protestiert. Und das war so die erste Demo, die ich gemacht habe. Und dann eben nachhinein, 86 war ja eben halt die Demo. Die Pershing war ja natürlich...
Diese Langstreckenraketen.
Naja, Langstreckenraketen haben wir demonstriert bei der Stadthalle.
Also warst du so Pazifist?
Ja, ja, kann man so sagen.
Ist immer noch.
Ja, ja, andere sich immer noch. Und wäre schön, wenn das jetzt alles mit dem Ukraine-Krieg nicht so gekommen wäre. Wäre natürlich, wäre, aber eben, ja, sage ich auch, was machen wir jetzt? Es muss ja irgendwie, ja, verteidigen. Ich habe letztens ein Interview mit, wie heißt sie, Maischberger, war der von BAP, der, wie heißt er noch?
Ah ja, Niedecken.
Niedecken da. Oh, habe ich gedacht, das guckst du dir an. Ne? Wolfgang Niedecken war da. Er war, ist ja im Grunde genommen auch Pazifist. Und sie hatte ihn dann interviewt und sagt, Mensch, so, jetzt rüsten wir ja wieder auf, Waffen und so und hin und her. Und er war ja auch, hat ja auch demonstriert, auch Songs geschrieben wahrscheinlich und so. Und jedenfalls sagte er dann, ja, er wurde dann halt gefragt von Maischberger, ja, was, wie, die haben sich geduzt, wie, was, wie denkst du da jetzt drüber, dass das so ist? Er sagt, ja, es ist schade. Es ist schade, dass das so alles so gekommen ist, aber wir können wahrscheinlich nicht anders und müssen uns verteidigen. Das ist die Krux dabei. Ne?
Ich glaube, wir sind jetzt schon reif für die großen Fragen, lieber Walter Derichs. Wieder 50 Stück. Normalerweise ziehst du einen Zettel. Haben wir heute nicht hier die Zettel, das heißt, du musst Stopp sagen.
Mhm. Stopp.
Was ist Ihr größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben?
Was zu kurz gekommen, kann ich ganz klar sagen. Also ich hatte als, ich bin ja mit Elvis groß geworden, Elvis Presley, den war ja auch Fan zu der Zeit. Nun kam er ja auch über Bremerhaven hier rüber und so. Ach, da habe ich noch eine Anekdote. 58 kam er ja rüber und ich wollte unbedingt zum Hafen hin.
Ja.
Und meine Mutter sagte, nee, das geht nicht. Zu der Zeit war immer einmal Waschtag.
Immer sonnabends.
Immer sonnabend. Und meine Mutter sagte, ja, das geht nicht, da kannst du nicht hin. Du musst jetzt mithelfen. Weil sie alleine war, war ja alleine. Ach, ich denke, scheiße, jetzt musst du ja natürlich, was, war im Zwiespalt. Wäre ja am liebsten hin und so, das hätte ich ja natürlich gerne erlebt. Na gut, habe ich gesagt, dann hilfst du halt mit. Und ich wollte, zu der Zeit wollte ich schon immer Gitarre spielen. Aber meine Mutter hatte kein Geld für eine Gitarre. So, und das bedauere ich, dass ich da zu der Zeit noch keine Gitarre bekommen habe, weil da war ich 14, da wäre es einfacher gewesen. Und ich bin mit dem Spielen erst Anfang, Mitte 30 angefangen. Da, nach meiner Scheidung war so ein bisschen down, da habe ich gesagt, so jetzt machst du den Traum, den du damals gehabt hast, den machst du jetzt wahr und kaufst dir eine Gitarre und fängst an. Mit Peter Bursch noch, da gab es so Hefte, Anleitungen und so und dann hat man die ersten Griffe gemacht. Und so ging es dann weiter. Und der Weg im Alter, mit Anfang, Mitte 30, ist schon ein bisschen schwieriger.
Das heißt, du warst letztendlich nicht bei Elvis, als er an Land ging?
Nein. Ich bin dann so beim Folk gelandet. Ne? Bob Dylan, Tom Waits, Bruce Springsteen jetzt.
Also ist zu kurz gekommen, dass du nicht immer das haben konntest, was du gerne wolltest.
Ja, dieser Wunsch damals so, Mensch, Musik war ja immer so mein Ding.
Ja. Und so. Aber du hast dir den Traum dann ja erfüllt. Später, ja, ja. Gibt es noch einen größten Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird?
Zu der jetzigen Zeit, was jetzt noch, was ich jetzt noch machen würde. Ja, Reisen wäre natürlich auch noch schön.
So eine Weltreise machen oder so.
Nee, Weltreise an und für sich nicht.
Ja, muss ja unerfüllt bleiben können.
Ja, wir sind, so als ich Mitte 20 war, sind wir oft mit dem Auto nach Schweden gefahren. Das wäre an und für sich nochmal das Ding, da mit dem Auto nach Schweden oder durch Schweden zu fahren. Aber da, ich glaube, das würde ich wohl nicht mehr so hinkriegen jetzt in meinem Alter, diese langen Fahrten zu machen. Okay. Und so.
Das, gut, also dann bleibt die große, große Reise vermutlich unerfüllt.
Ja, dann nehmen wir halt die kleinen Reisen. Ne?
Genau, die machst du. Schön. So, dann musst du nochmal Stopp sagen.
Mhm. Stopp.
Was bedeutet Ihnen Unabhängigkeit? Waren Sie unabhängig in Ihrem Leben?
Also Unabhängigkeit ist wichtig für mich. Das heißt einmal, unabhängig Musik machen zu können, dass ich da frei für mich sein kann, dass ich frei mit dem Rad, ich bin viel Rad gefahren, dass ich frei überall mit dem Rad hinfahren kann, dass ich sagen kann, was ich will, politische Äußerungen tun kann, sagen kann, die ich will. Unabhängigkeit ist für mich ganz wichtig.
Ja. Deswegen wahrscheinlich auch die etwas, wie will man das sagen, abwechslungsreiche
Beziehungsentwicklung. Ja, genau. Ich habe mich da auch ein bisschen irgendwann eingeengt gefühlt. So, immer nur, also ein Haus zu haben, ist eine feine Sache. Ja, also ich habe jetzt keins mehr, ich habe eine kleine Wohnung. Ein Haus zu haben, ist eine feine Sache.
Aber es ist auch eine Verantwortung und es ist viel Arbeit und so. Ich fühle mich da so ein bisschen eingeengt. Also ich schalte und walte lieber, dass ich sagen kann, so, ach, heute fährst du mal mit dem Rad raus oder machst du dies oder das oder jene oder setzt du hin, liest oder spielst Gitarre oder sonst irgendwas. Diese Freiheiten habe ich gerne, obwohl ich jetzt bei meiner Freundin ja auch immer zu tun habe und das auch gerne tue, weil ich immer auch was zu tun haben muss.
Ja.
Aber nicht Zwang.
Aber du findest auch immer
kein
wieder
Zwang,
was, oder?
Bitte?
Es ergibt sich immer irgendwas bei dir.
Ja, auf alle Fälle. Du hast ein altes Haus, muss immer was dran gemacht werden. So Kleinigkeiten. Ne? Das muss schon sein. Ne?
So, dann eine dritte noch.
Mhm.
Du musst irgendwann Stopp sagen.
Stopp.
Sind Sie gut darin, zu verzeihen?
Ja, glaube ich schon.
Musstest du viel verzeihen?
Ja, auch. Ja. Also das heißt...
Wo fiel es dir am schwersten?
Ja, die Scheidung natürlich. Ne? Das war
da Fremdgehen im Spiel, oder?
Bei der ersten, ja. Sie hatte einen anderen Partner und das war schlimm. Und wir hatten eine kleine Tochter und das war...
Und das konntest du aber irgendwann verzeihen, oder?
Ja. Ja, wir haben auch immer miteinander gesprochen aufgrund der Tochter. Und auch jetzt in meiner zweiten Scheidung, auch wir sind zusammen, wir sprechen zusammen und so. Und da kann ich auch verzeihen, doch. Und das ist auch wichtig für mich, dass ich verzeihen kann.
Warum?
Weil ich könnte auch nicht mehr leben, wenn ich jetzt wüsste, da ist jemand und man lebt nur immer im Clinch jetzt. Und dass ich nicht mehr mit der Person sprechen könnte. Das würde mich belasten.
Ja. Ja.
So ist es. Und deswegen schnacken wir, also mit meiner, wie gesagt, die erste Frau ist verstorben, mit meiner zweiten, wir haben ja auch eine Tochter, spreche ich mit. Und wir haben uns letztens getroffen, meine Tochter kam, oder beide kamen, eine wohnt in Potsdam, die andere wohnt in Wuppertal. Sind beide berufstätig und die eine ist Lehrerin, die andere ist Juristin. Und wir haben uns bei mir getroffen und da habe ich gesagt, ich sage ja, dann holen Mama doch noch zu, frühstücken wir schön zusammen und so und schnacken zusammen und so. Das ist auch wichtig. Ja, so ist es.
Und die Ältere hat dann auch die spätere Frau als Mama akzeptiert?
Ja, das war, ja doch, gleich akzeptiert, ja. Weil es war so, ich hatte die zweite Frau, wir hatten dann das Kind und da war die erste, war 8 oder 9 und dann bekam sie mit, dass halt ein zweites Kind kommt. Und dann war sie natürlich neugierig und hat gesagt, so, dann besuche ich den alten Papa mal. Ja, alt war ich dann noch nicht und die junge Tochter noch mal, ja. Und dann kam sie und das hat mich auch sehr gefreut.
Und als deine erste Frau dann verstarb, wie war das?
Das war ganz schlimm. Wie gesagt, sie hatte einen anderen Partner. Wir waren auch schon lange auseinander. Und dann hörte ich, dass sie Lungenkrebs hatte. Und wir hatten aber Kontakt. Und dann bin ich dorthin gefahren mit meiner zweiten Tochter. Und die erste war auch da. Und dann haben wir uns da getroffen. Wir haben dann auch des Öfteren noch, solange sie hat dann noch ein Jahr gelebt, solange sie lebte, noch haben wir uns dann getroffen und ja, und dann war eben halt die Beerdigung, dann war ich auch da mit meiner jüngeren Tochter, auch mit meiner zweiten Frau, waren wir zusammen zur Beerdigung hin und das war auch gut so, ja. Und ich muss dazu sagen, dass meine beide Töchter, die haben ein sehr gutes Verhältnis. Also ganz, ganz klasse.
Kriegst du jetzt feuchte Augen, Walter?
Ja.
Darfst du ruhig, ist in Ordnung. Darfst du ruhig.
Und das finde ich einfach toll.
Das ist auch das, was bleibt, oder?
Ja, die besuchen sich. Nicht? Obwohl sie jeder haben, verschiedene Städte, jeder Partner besuchen sich. Und das finde ich toll.
Und wie geht's dir damit? Sag, dass du, gut, jetzt hast du nochmal neue Linsen gekriegt, jetzt bist du nochmal richtig frisch gemacht worden für die nächsten 10, 15 Jahre, aber wie geht's dir damit, dass du weißt, irgendwann ist die Zeit gekommen? Oder irgendwann wird die Zeit kommen?
Vor ein paar Tagen war ich auch in der Stadt und da waren Leute von der, weiß ich, irgendwelche Glaubensrichtung. Und Tenor war so, ja, er sprach mich an und so, ja, Seele in den Himmel. Ich sage, ja, ist gut und so, aber das ist nicht so mein Ding. Ich sage, ich muss das für mich selbst entscheiden, ja, ob die Seele nun in den Himmel kommt oder nicht. Und ich sehe dem gelassen entgegen. Ich habe selber auch Krebs gehabt schon mal. Wenn das auftritt, hat man natürlich Angst, so was wird. Gott sei Dank alles klar gegangen.
Wie alt warst du da?
Das ist Moment mal, das war 2010. Das ist 15 Jahre her jetzt. Ne?
Also so
da war ich gerade mal eben, war 64.
Ja, Mitte 60.
Ja. Er kam noch mal wieder nach 3 Jahren und so, dann wurde ich noch mal bestrahlt und so und bin auch ständig in Behandlung, das muss man auch. Und hab da keine Angst. Nee, nee. Natürlich, man macht sich Gedanken, wenn man jetzt mit über 80, 81, 82 so. Also ich muss dazu sagen, die 70er waren klasse, da habe ich überhaupt nichts gemerkt. Jetzt mit Anfang 80 merke ich schon so, es wird weniger. Nee, aber ich habe keine Angst davor. Ich habe was zu tun, ich habe ein Hobby und kann mich bewegen, kann noch denken.
Und hast auch schon was erlebt.
Und habe was erlebt und kenne Leute und alles und so und sehe dem gelassen entgegen. Man weiß natürlich nicht, was kommt.
Und hast du schon festgelegt, welche Lieder dann gespielt werden sollen? Mal eines Tages oder bist du nicht so der Typ?
Ja, ich würde vorschlagen, Tom Waits' Time. Das würde ich
mir wünschen.
Bitte?
Kannst du ansingen?
It is time, time, time. It's time, time, time. It is time, time, time that you need. Oh, it's time, time, time. Das ist der Refrain.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, vielleicht auch die eigenen, dass ich habe ein paar noch auf YouTube, dass ich die eigenen Lieder, ich habe auch so ein paar CDs gemacht, dass sie dann halt sagen, gut, da spielen wir ein paar. Das wäre schon schön. Ne? Und dann mal gucken, was denn wird. Ne? Ja.
Wenn du so einen Strich ziehst, wie würdest du es zusammenfassen? Wie kannst du es auf den Punkt bringen? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist im Krieg geboren. Mit der 18. September 1944 war ja der große Angriff hier. Und wir haben hier in der Bürger gewohnt. Meine Mutter ist mit uns aufgrund dessen, also vorher schon, weil sie Angst hatte, zu meiner Oma nach Lehe. Sonst hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt hier. Weil das war ja alles platt hier. Nicht viel gehabt danach, weil ja alles im Aufbau. Ja, wir haben zusammen mit fremden Leuten gewohnt, mussten uns eine Wohnung teilen. Vater früh gestorben, wenig zu essen gehabt, wenig Geld gehabt, aber immer Spaß gehabt. Viel Kinder, viel Freunde gehabt und ich kann nur sagen, es ging ja dann auch weiter, eben Beruf, Ausbildung. Frau kennengelernt, Kinder, kann er nur einen positiven Strich ziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Einmal Krebs sogar besiegt.
Krebs besiegt und so.
Musik entdeckt.
Trotz allem. Musik, das ist eben halt so, dass man, dass das auch ein Aufhänger ist, dass es wichtig für mich ist.
Und aktiv und fit bis
Und aktiv über und fit, 80. Dass ich joggen kann, ich kann noch Fahrrad fahren und so weiter. Das Spaß haben und ich habe eine Freundin, das
läuft.
Ja, kann man sagen, das läuft. Kann auch Auto fahren und so. Geld ist auch da. Also nicht viel, aber es ist da.
Es reicht.
Ja, das reicht.
Schön.
Ne?
Also in einem Satz?
Ich sehe die Zukunft positiv.
Immer das Beste draus gemacht.
Immer das Beste draus machen. Vor allen Dingen nicht aufgeben. Nicht? Auch wenn man down ist. Wenn man eine Krankheit besiegt hat, dann sagt man auch, okay, das geht weiter. So ist er.
Dankeschön. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast, auf dieses Abenteuer eine Stunde reden.
Mhm.
Dass du so offen warst, so echt bremerhavisch.
Ja.
Auch mit deiner verständlichen Kritik, dass es das Geld jetzt dann erst kommt, wenn jetzt wieder für Krieg ertüchtigt werden soll, weil die NATO das will, dass man da vorher nicht sich drum gekümmert hat.
Finde ich sehr schade. Also man hätte vorher schon mal ein bisschen für Bremerhaven überhaben können.
Dass es erst so weit kommen muss, ne?
Ja.
So.
Ja. Arbeitsplätze schaffen ist ja wichtig.
Bis ein Aufschwung kommt.
Ja, Aufschwung.
Ja.
Ja, das ist wichtig.
Schön.
So ist das.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge, warum das Leben es gut mit ihm gemeint hat. Das ist die Geschichte von Ulrich Assmann, 66, der auch sehr aktiv ist, obwohl er eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss, oder was heißt, obwohl er nicht mehr arbeiten muss. Er muss nicht mehr arbeiten, aber ist sehr aktiv. Das passt so ein bisschen, finde ich, zu Walter Derichs. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Hier noch ein Podcast-Tipp. Wieso hören wir bei Liebeskummer so gerne traurige Musik? Und wie macht Musik uns high? Im Podcast Fühlst du's? Was Musik mit uns macht, geht es um solche Fragen. Fühlst du's? Taucht ein in die Welt der Musik und erforscht, wie sie unsere Gefühle und Gedanken beeinflusst. Gibt's in der ARD Audiothek.